Hast du nicht auch mal einen Post dazu, wie sehr verwandt Hunderassen sind?
Ja, genau. Also wenn man das jetzt auf so einem Inzuchtkoeffizienten runterbricht, dann entspricht der bei den meisten Rassen im Durchschnitt so einer Eltern-Kind-Verpaarung.
Das ist schon krass. Alter.
Also die vegane Ernährung ist machbar, wenn man darauf achtet, dass alles bedarfsdeckend ist. Und das ist halt wirklich, wirklich wichtiger Zusatz, weil nicht, dass Leute denken, ach, ich kann jetzt einfach den irgendwie vegan ernähren, sondern das muss dann schon gut durchgerechnet sein und am besten mit jemandem, der sich wirklich fachlich damit auskennt, nochmal Rücksprache gehalten werden.
Was los Wissenschaft? Der Podcast mit Dr. Lisa Ringener und Dr. Jan-Philipp Rudloff. Hey ihr da draußen, schön, dass ihr heute dabei seid. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Was los Wissenschaft. Ich bin Lisa, bei mir heute direkt neben mir ist Jan. Hi Jan.
Hallo Lisa.
Jan ist Psychologe und ich bin Physikerin und wir sprechen hier mit Leuten aus der Wissenschaft über ihr Leben, aber auch über ihre Themen. Und heute mit dabei ist Dr. Marie Nitzschner. Hi Marie.
Hallöchen.
Hallo Marie, auch von mir. Wir wollten ja eigentlich schon längst einen Instagram-Post zusammen gemacht haben. Aber wir kriegen es einfach nicht gebacken. Aber immerhin bist du jetzt bei uns im Podcast zu Gast, was auch sehr schön ist.
Ja, da freue ich mich auch.
Ich stelle dich einmal kurz vor, du bist promovierte Verhaltensbiologin und du warst ganze 10 Jahre lang am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie und hast dazu geforscht, was Hunde können, und zwar kognitiv, also gedanklich in der Birne. Und du bist außerdem sehr aktiv auf Instagram und hast ein Buch geschrieben, Die Persönlichkeit des Hundes, und bist außerdem Hundetrainerin. Und du hast auch selbst ein paar Hunde, oder?
Na, momentan ist leider nur noch einer übrig geblieben. Ich hoffe, die hält noch eine Weile durch. Genau.
Okay.
Also es kommt irgendwann in nächster Zukunft, irgendwann kommt bestimmt wieder was Zweites dazu.
Okay. Das heißt, du kennst Hunde in- und auswendig, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Und wir sprechen heute über deinen Weg in die Wissenschaft und dann deinen Weg zur Hundetrainerin. Wir sprechen über Trendhunde. Das ist ja momentan so ein bisschen der Dackel. Und wir sprechen darüber, warum es, nehme ich an, grundsätzlich besser ist, keinen Rassehund zu kaufen, zumindest wenn er nicht irgendwie aus dem Tierschutz oder so kommt. Aber da sprechen wir da bestimmt gleich noch ein bisschen mehr zu. Du bist schon nicht so ganz entschieden, vielleicht habe ich da auch was vorweggenommen. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal so unsere Einstiegsrubrik, nämlich
das Vorurteil.
So, das Vorurteil. Was ist ein klassisches Vorurteil über BiologInnen und stimmt dieses Vorurteil?
Also das, was mir natürlich jetzt eben auf Social Media am meisten begegnet, ist so dieses, du als Wissenschaftlerin solltest doch. Und meistens bezieht sich das auf Sachen wie, ich sollte doch in Diskussion immer sachlich sein, ich sollte doch nie meine Meinung sagen, ich sollte mich nicht politisch äußern und solche Dinge. Die mir da oft entgegenkommen, was mich tierisch nervt.
Verständlich.
Ja, du bist auf jeden Fall auch meinungsstark auf Social Media, würde ich so behaupten, wenn man. Also ich finde es eine super Mischung, weil du hast halt viele Fakten so, die du einfach, oder viele Mythen, die du richtig stellst. Aber du sagst auch, wenn dir was so gar nicht passt. Das finde ich eigentlich, finde ich gut. Und wir machen ja beide auch Wissenschaftskommunikation so. Also wir bringen Wissenschaftskommunikation bei im Prinzip. Und da sagen wir auch immer, macht nicht nur Fakten, also verlasst euch nicht nur irgendwie auf Sachlichkeit, auch wenn man sich da vielleicht als WissenschaftlerInnen am wohlsten fühlt, sondern bringt auch was Persönliches rein. Emotionen, eine persönliche Ansicht und so. Das muss nicht getrennt voneinander sein. Von daher ist das super. Wir fangen mal an mit unserer ersten Rubrik, wenn es so an deinen Weg in die Wissenschaft geht, und zwar nicht Rubrik, aber Frage, die ich immer stelle, ist, es gab ja früher Freundebücher, ich nehme an, die gab es auch bei dir.
Ja, klar.
Und da hat man ja alles Mögliche reingeschrieben. Man hat reingeschrieben, was man gerne mag, was man nicht so gerne mag. Und man hat auch reingeschrieben, was man gerne werden möchte. Und manchmal, wir haben schon Leute hier gehabt, bei denen war das damals schon das, was sie dann tatsächlich auch wurden. Und wir hatten Leute, die haben was komplett anderes dann gemacht. Als Kind kennt man ja auch viele Berufe einfach überhaupt nicht. Weißt du noch, was du damals reingeschrieben hast? Kannst du dich erinnern?
Ganz konkret nicht, aber sehr vermutlich, sehr wahrscheinlich irgendwas mit Tieren. Vermutlich so Richtung Tierärztin, nehme ich mal an. Also
Klassiker.
Das war sehr lange, also vor allen Dingen dann ja, ein bisschen später dann, also so 10, 12, irgendwie so in dem Alter, ist das vermutlich bei vielen.
Ja, war bei mir genauso.
Ja.
War bei mir auch Tierärztin sehr lange.
Vielleicht müssen wir mal eine Tierärztin einladen. Oh, das ob die das super. Auch schon reingeschrieben hat. Ja. Und was mich natürlich als erstes mal interessiert ist, hattet ihr denn einen Hund früher, so in der Familie?
Nee, wir hatten keinen Hund. Meine Mama, die hatte sogar ziemlich Schiss vor Hunden. Also ich kann mich erinnern, dass wir immer auf Spaziergängen, wenn wir Hunde getroffen haben. Und in den 80ern in der DDR in der Stadt gab es noch deutlich weniger Hunde, als das heute der Fall war. Also wenn wir im Park auf einen Hund getroffen sind, dann sind wir auf jeden Fall immer einen Bogen gelaufen, weil meine Mama da immer aus dem Weg ging. Aber meine Uroma, die hat in Mecklenburg in so einem ganz, ganz kleinen Dorf gewohnt, wo es nur so 10 Familien gab. Und die hatten fast alle Hunde. Und mit einem Teil der Hunde durfte ich dann immer spazieren gehen, wenn wir dort in Ferien waren. Und ganz stolz war ich immer, weil mit dem einen Hund, mit der Bonnie, durfte ich als einziges Kind immer spazieren gehen.
Oh, wow. Schön. Krass. Das kann ich mir vorstellen, dass das ein ziemlicher
Ego-Boost für ein Kind.
Ja, das war mega. Natürlich war immer mein Opa dabei, aber den habe ich einfach ausgeblendet. Und in meiner Welt bin ich mit dem Hund spazieren gegangen.
Hattest du denn, also wenn deine Mutter Angst hatte früher, hat sie immer noch Angst, weil jetzt hast du ja Hunde? Oder wie macht er das, wenn ihr euch...
Nee, gar nicht. Ich habe dann, ich bin mit 16 zu Hause ausgezogen und dann habe ich sehr schnell meinen ersten eigenen Hund mir angeschafft, aha, den auch gründlich versaut. Der war völlig unerzogen. Nichtsdestotrotz okay. Hat meine Mama den natürlich von Welpen an kennengelernt. Pogo hieß er. Ah. Der ist seinem Namen auch dann gerecht geworden und war sehr laut und hochgesprungen immer und so. Aber ich sag mal so, damit hatte meine Mama eine Abhärtungstherapie. Und dadurch, dass sie mit Pogo klarkam, hat sie dann auch mit anderen Hunden, also keinen so Schiss mehr.
Das wäre sonst mein Tipp gewesen. Alle, die Angst vor Hunden haben, einfach einen Welpen holen. Einfach genau das Gegenteil machen von dem, was man eigentlich machen würde. Und jetzt nehme ich an, also du bist ja jetzt, beschäftigst dich jetzt super viel mit Hunden. Du hast dich als Kind, war das schon irgendwie was Besonderes, was Faszinierendes? Das heißt, also warst du schon immer, waren es wirklich immer Hunde oder waren es jetzt ja als Biologin und auch als Verhaltensbiologin auch ganz andere Tiere irgendwie untersuchen können? Waren es immer Hunde, die dich so sehr fasziniert haben, dass du was in die Richtung machen wolltest? Oder ganz allgemein Tiere?
Na, erstmal nur ganz diffus allgemein Tiere, aber grundsätzlich einfach auch, weil es ja als Stadtkind das Naheliegendste ist, sozusagen schon tendenziell Hunde, weil die einem einfach so begegnen. Pferde waren für mich auch natürlich toll. Ich hatte auch irgendwann mal die Wendy abonniert. Aber
oh mein Gott, ich auch.
Meine Familie konnte sich nie jetzt sowas wie Reitunterricht leisten oder so. Von daher hatte ich da immer nur sehr von der Ferne mit zu tun sozusagen und nie einen wirklich emotionalen Bezug zu einem Pferd oder so.
Wann, weißt du noch, wann das erste Mal so die Idee aufkam, dass du Bio studieren könntest?
Das war tatsächlich erst nach meinem freiwilligen ökologischen Jahr. Also vorher wollte ich Tierärztin werden, aber dafür war mein Abi zu schlecht.
Ah, muss man da auch so gut sein?
Das war damals, ging das noch über die zentrale Vergabestelle, ZVS, ich weiß nicht, wie das heute ist. Aha. Und da brauchte man irgendwie einen Abischnitt von 1, irgendwas und da war ich entfernt von. und dann habe ich ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht, das war hier im Stadtgarten Konnewitz beim Ökolöwen-Umweltbund. Und habe da halt ein Jahr so ökologisch gegärtnert und fand das dann irgendwie auch total cool, also auf Wiese mit den ganzen Insekten. Also das ist natürlich alles sehr naturnah und Biotope errichten und so. Und dachte, ach so, eigentlich finde ich ja schon generell Natur und alles, was ringsrum ist, interessant. Und dachte, dann wäre Biologie irgendwie naheliegend, ohne da irgendeine konkrete Vorstellung zu haben, was ich später damit mache.
Aber es klingt schon so ein bisschen so, als hätte viel da so hingeführt. Also diese Faszination für Tiere war irgendwie schon da und dann.
Es hat sich irgendwie so alles so ergeben, ja.
Klingt, als wäre Bio eigentlich ziemlich perfekt für dich.
Ja, dann war ich ein bisschen erschrocken, weil zumindest im Grundstudium hat es mit dem, was meine Vorstellung war, nicht viel zu tun. Man hat da ja ganz viel Chemie und ich hatte Chemie und Physik im Abi abgewählt. Also ich hatte das in der 10. Klasse zuletzt und dann hatte ich auf einmal, ich weiß noch, organische Chemie, anorganische Chemie, Biochemie, physikalische Chemie und Physik. Und ich war so, wow, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Genau, also gab Teile, die fand ich sehr, sehr toll und andere Teile, die habe ich halt, die musste ich halt so durchstehen.
Aber das ist, finde ich, total oft so, das war bei mir auch so, dass ich den Bachelor richtig, ich hätte fast nicht weiter studiert, weil ich es einfach, ich fand es okay, ich habe mich so durchgewuselt irgendwie, aber es war eigentlich nicht das, was ich so richtig spannend finde. Wir haben halt auch super viel Statistik und so. Und
das ist in Physik auch so, also ja.
Man braucht halt erstmal so irgendwie die Basics, um dann sich spezialisieren zu können. Und dann hat dir das aber doch irgendwann so Spaß gemacht, dass du gedacht hast, ach, ich setze einfach noch einen Doktor drauf. Wie kam das?
Nee, das ist nochmal ganz anders. Also ich war dann, ich habe in Halle studiert. Das ist in so mit dem Zug eine halbe Stunde von Leipzig entfernt, habe aber trotzdem in Leipzig weiterhin gewohnt und bin dann immer gependelt. Und dann habe ich mein Grundstudium zu Ende gehabt. Es gab dann Vordiplomsprüfungen. Von den 11 habe ich eine nicht bestanden und konnte nicht ins Hauptstudium. Also musste so ein Jahr warten, wo ich nicht viel zu tun hatte. Und dann hat meine Oma in der Zeitung gelesen, dass die am Max-Planck-Institut in der Hundegruppe, von der ich vorher noch nie was gehört hatte, Praktikantinnen suchen. Und dann dachte ich, ich habe ja Zeit und Hunde sind cool und Forschung mit Hunden bestimmt auch. Und dann habe ich mich da beworben. Hatte erstmal dann, das war 2007, dann habe ich erstmal 3 Monate Praktikum gemacht. Und weil ich dann halt Zeit hatte und die Hiwis brauchten, die länger als nur 10 Stunden die Woche arbeiten können, habe ich dann da als Hiwi angefangen, also wissenschaftliche Hilfskraft angefangen.
Und dann hast du dieses Jahr sozusagen überbrückt und dann das Hauptstudium angeschlossen.
Genau, und dann
angeschlossen.
Bin ich ins Hauptstudium gekommen in Halle. Da war ich dann, habe ich mich dann auf Verhaltensbiologie spezialisiert mit einem Nebenfach Psychologie. Das waren dann auch die Sachen, die mich interessiert haben. Aber man muss auch sagen, dass ich, also ich war nur zu den allernotwendigsten Veranstaltungen an der Uni. Ich habe halt zu dem Zeitpunkt schon ganz, ganz viel am MPI da gemacht, also am Max-Planck-Institut. Ich war da bei irgendwelchen Journal-Clubs und so. Das fand ich viel spannender, so diese richtige Wissenschaft, als das, was sie dann da an der Uni erzählt haben.
Und trotzdem hast du ja dann, trotzdem hast du nach 10 Jahren dann gesagt, so Forschung mache ich jetzt erstmal nicht mehr so sehr, sondern eher Wissenschaftskommunikation.
Ja, also aber auch das war, also ich wäre schon gerne in der Forschung geblieben, wenn denn die Umstände eine wissenschaftliche Karriere mit Familie in Leipzig zugelassen hätten. Aber das ist natürlich utopisch. Und ich wusste immer, ich will, wenn ich Familie gründe, in Leipzig bleiben. Und ich hätte jetzt auch gar nichts dagegen gehabt, für 2-3 Jahre mal irgendwie einen Postdoc irgendwo anders zu machen. Aber meine damalige Doktormama hat dann völlig zu Recht gesagt, ja Marie, du kannst jetzt 2-3 Jahre in die und die Arbeitsgruppe gehen, aber danach wirst du trotzdem in der Wissenschaft keine feste Stelle hier in Leipzig finden.
Ja.
Und das tat kurz weh, war aber halt einfach die Wahrheit. Und dann dachte ich, ja, okay, ich habe keinen Bock, unter den Umständen, wie eine Wissenschaftskarriere läuft und wie ich das auch bei meinen ehemaligen Kolleginnen so sehe, habe ich keinen Bock drauf. Und dann auch ganz zufällig bin ich zu kynologisch reingestolpert, also Hundetrainingsausbildung, die ich mit 3 anderen Frauen zusammen gegründet habe. Auch das hat sich irgendwie zu mehr oder weniger so ergeben und dann bin ich darüber gerutscht.
Ja, das ist so, das hören wir leider so oft. Es ist so schade, dass Leute, die so für Wissenschaft brennen, das dann einfach nicht machen können, weil die Umstände so schwierig sind.
Ja.
Ne? Also ich meine, du hast ja jetzt was Tolles gefunden und machst richtig coole Sachen, die dir wahrscheinlich auch Spaß machen. Aber trotzdem ist es irgendwie einfach schade. Wir haben schon häufiger darüber geredet hier auch. Das ist
also,
echt blöd.
Also ich habe mit meiner Nische da ja total Glück. Ne? Also meine Kolleginnen am Institut, die da mit Menschenaffen arbeiten, ja, die können bestimmt auch einen Wissenschaftsblog über Menschenaffen machen und einen Social-Media-Kanal über Menschenaffen, aber das ist begrenzt, glaube ich, das Publikum, was dafür interessiert ist. Das ist halt mit Hunden ein bisschen einfacher.
Es haben halt nicht so viele Menschenaffen zu Hause.
Zum Glück, wenn wir ehrlich sind.
Zum Glück muss man sagen, ja, zum Glück muss man sagen.
Ich würde sagen, wir gehen mal über zu
5 schnelle Mythen.
Bei 5 schnelle Mythen werden wir dir jetzt 5 schnelle Mythen vorstellen. Und du sollst bei diesen Mythen einfach sagen, stimmen die, also ja, oder stimmen die nicht, also mit Nein antworten. Du darfst auch mit Jein antworten oder vielleicht. Dann musst du dich aber darauf vorbereiten, dass wir da nochmal nachhaken dann später. Okay, bist du bereit?
Jawohl.
Jawohl, sehr gut. Mythos Nummer 1. Hunde muss man früh trainieren, wenn sie noch ganz klein sind.
Da müsste man erstmal definieren, was man in dem Kontext mit trainieren meint.
Nee.
Nein,
nee.
Moment.
Ja,
Moment.
Nein. Oder ja.
Nein.
Okay. Das 2. Hunde sind dümmer als Katzen.
wer kommt denn auf sowas?
Sagt man Jein. So.
Lisa hat das. Lisa hasst Hunde.
Entschuldigung, hier werde ich einfach so direkt dich hier über Bord geschmissen. Hä, sagt man das nicht so? Hunde sind dann halt immer so, so loyal und halt so ein bisschen dümmlich und Katzen ja. sind halt so schlau und.
Also Hunde sind darauf selektiert, mit dem Menschen zu kommunizieren und zu kooperieren und Katzen sind das halt nicht.
Ja. Okay, also
aber
nein.
Ich muss zu Lisas Verteidigung auch sagen, ich kenne das auch so.
Echt?
Ja, weil also, du hast mich gerade einfach so unter den Bus geschmissen, muss man schon ja. sagen.
Für die Comedy.
Ja. Nee, also Comedy. Ich würde ja quasi aus Sicht der vergleichenden Verhaltensforschung sagen, man kann ja nicht sagen, dass ein Tier schlauer oder weniger schlau ist als ein anderes, weil die sind einfach auf unterschiedliche Nischen angepasst und sind
okay.
für die Nische, in der sie leben, schlau. Die Schlausten.
Okay.
Die Schlausten in der Nische, okay. in der sie leben.
Das okay. ist eine sehr schöne Antwort.
Okay. Jetzt aber trotzdem nur Ja, Nein und Ja, bitte.
Genau. Dann das Dritte. Vegane Ernährung ist nicht ausreichend für Hunde.
Jein.
Viertens. Rassehunde sind anfällig für Krankheiten oder anfälliger.
Jein.
Jein, okay.
Das gibt's doch nicht. Ich dachte, das wären so eindeutig.
Und fünftens, der letzte Mythos, der wird wahrscheinlich auch ein Jein. Ich bin mir nicht sicher, was jetzt passiert. Hunde mögen Menschen nur, weil sie von ihnen gefüttert werden.
Nein.
Nein, okay, das ist meine eindeutige.
Und es tut gut, das zu hören.
Ja. Ich möchte nochmal Disclaimer machen, dass ich nicht Hunde hasse. Ich wollte natürlich wie jedes Kind auch einen Hund haben, als ich klein war. Durfte ich aber nicht, weil, also meine Eltern haben gesagt, das ist, weil ich Asthma habe. Ich glaube aber, dass das daran lag, dass ich nicht eine gute Historie mit Haustieren hatte und meine Eltern Angst hatten, dass wenn ich einen Hund habe, ich mich überhaupt nicht um den kümmere. Wie bei meinen Meerschweinchen, die meine Eltern übrigens weggegeben haben.
Oh.
Ohne, dass ich es wusste. Und dann so lange gewartet haben. Ja, und dann so lange gewartet haben, bis ich selber dahinter gekommen bin, dass sie nicht mehr da sind.
Oh. Wie lange hat es gedauert?
Das hat übrigens 3 Wochen gedauert. 3 Wochen!
Ja. Okay, dann war es okay. vielleicht zu Recht.
Zu Recht.
Nein, das ist auf jeden Fall zu Recht gewesen. Aber irgendwann, aus irgendeinem Grund haben wir dann trotzdem irgendwann eine Katze bekommen. Und deswegen bin ich eher eine Katzenmensch geworden. Also wenn meine Eltern mir einen Hund gegeben hätten, dann wäre ich vielleicht auch ein Hundemensch geworden.
Ich finde das ja sowieso Quatsch, dass man da immer so sagt, bist du ein Katzenmensch oder ein Hundemensch? Ich finde beide auch gut. Ja. Ich finde Hunde ein bisschen besser, aber ich finde Katzen auch gut.
Also ich persönlich kann halt mit Hunden mehr anfangen, aber ich habe überhaupt nichts gegen Katzen.
Ich kann, glaube ich, mit Katzen tatsächlich mehr anfangen. Ist ja auch egal. Das wollte ich nur klären, dass, genau, dass ich Hunde hasse. So.
Wir müssen ein paar noch aufgreifen, glaube ich.
Ja, ich glaube es auch. Also Hunde sind dümmer als Katzen, da hast du jetzt eine sehr gute Antwort gegeben, finde ich super. Also für die Nische, in der sie praktisch leben, sind sie natürlich die schlauesten Tiere, die es in dieser Nische gibt. Das finde ich super. Ist eine sehr diplomatische Antwort auf jeden Fall. Hunde muss man früh trainieren, da gab es auch nicht so eine eindeutige Antwort. Also du hast ja mit Pogo. Deinem ersten Hund. Pogo.
Deswegen
jetzt verstehe ich auch den Joke.
Da war Pogo auch Programm, ja. Das kannst du nochmal nachlachen.
Genau. Genau, also du hast ja zu deinem ersten Hund Pogo schon gesagt, der war vielleicht nicht so gut erzogen. Also ist es wirklich so, dass man die Hunde früh trainieren muss, damit die dann zum Beispiel nicht in die Wohnung pinkeln? Das ist ja so der Klassiker.
Naja, also es ist schon, also erstens sollte ich mir, bevor ich den Hund mir zulege, schon mal Gedanken machen, welche Regeln ich zu Hause haben möchte und welche nicht. Also was der Hund darf, was er nicht darf und so, damit es da Klarheit gibt. Und dann sollte ich das natürlich direkt von Anfang an umsetzen, damit der Hund nicht was Falsches lernt, sozusagen. Mhm. Aber wenn ich jetzt sage, Hunde trainieren im Sinne von, der muss schon mit 8 Wochen bei Fuß an der Leine laufen oder so, würde ich sagen, ja, das jetzt vielleicht nicht. Also deshalb habe ich da so gezögert und es kommt halt drauf an, was ich verstehe unter mit sehr früh mit Hunden trainieren, sozusagen.
Das heißt aber, wenn man sich jetzt einen Hund aus dem Tierheim holt, der vielleicht schon ein paar Jahre alt ist, kann man dem durchaus immer noch beibringen, zum Beispiel nicht den Postboten anzubellen.
Definitiv, ja. Also wie wir Menschen auch, lernen Hunde ein Leben lang. Also es gibt natürlich, wie bei Menschen auch, am Anfang des Lebens Phasen, wo ein Lernen viel, viel, viel schneller stattfindet. Also das ist sowohl beim Welpen als auch bei einem Kleinkind so. Also mein Kind lernt gerade sprechen, das ist krass, was da jeden Tag passiert. Und das ist natürlich bei einem Welpen ähnlich. Also wenn der in den ersten Lebenswochen oder Monaten mit Sachen neu konfrontiert wird, dann lernt er das natürlich viel, viel schneller als mit 8.
Okay.
Aber trotzdem kann auch ich oder ihr als erwachsene Menschen ja noch Dinge neu lernen. Geht halt nicht ganz so schnell.
Ja. Genau. Und die vegane Ernährung ist durchaus kein Problem für Hunde, aber vielleicht noch ein bisschen, weil da hast du auch Jein gesagt.
Also die vegane Ernährung ist machbar, wenn man darauf achtet, dass alles bedarfsdeckend ist. Und das ist halt wirklich, wirklich wichtiger Zusatz, weil nicht, dass Leute denken, ach, ich kann jetzt einfach den irgendwie vegan ernähren, sondern das muss dann schon gut durchgerechnet sein und am besten mit jemandem, der sich wirklich fachlich damit auskennt, nochmal Rücksprache gehalten werden und so.
Mhm. Wie bei Menschen eigentlich auch.
Im Prinzip, ja.
Ja.
Aber vegetarisch geht?
Ja.
Ein bisschen einfacher?
Auch da. Also ich meine, es gibt sowohl veganes als auch vegetarisches Fertigfutter. Das sollte problemlos möglich sein. Aber wenn man jetzt anfangen würde, das irgendwie selbst zubereiten zu wollen, aber das gilt dann auch mit Fleischnahrung. Okay. Also sobald ich meinen Hund irgendwie Futter selbst zubereite, sollte ich das auf jeden Fall mit einer Fachperson absprechen.
Mhm. Ich habe nämlich mal so ein Reel gesehen, da hat so ein Dackel irgendwie so einen riesen Napf Rührei gefressen.
Ich weiß.
Super eklig. Es klang richtig eklig. So. Dann dachte ich so, ah ja, super. Dann, wenn ich mir mal einen Dackel hole, oder darf ich jetzt nicht mehr, werden wir wahrscheinlich gleich
drauf kommen.
Ist verboten. Dann kann ich dem ja einfach Rührei geben.
Kannst du auch mal, aber es ist definitiv nicht bedarfsdeckend, wenn du deinen Hund jetzt jeden Tag ausschließlich von Rührei ernährst.
Ich halte das, glaube ich, auch nicht aus, den Ton. Du machst es viel besser nach, also ich tatsächlich. Ja.
Das ist das, wenn man Hundetrainerin ist, dann lernt man das.
Dinge, die man lernt in der Zeit.
Zu den Rassehunden kommen wir ja später nochmal, wenn Jan hier seine Fragen über den Dackel stellen darf, den er unbedingt haben möchte. Ich fange jetzt mal so ein bisschen, also wir sind eigentlich schon mitten in diesem Segment, aber wir entfernen uns jetzt so ein bisschen von den 5 schnellen Mythen und gehen jetzt in den fachlichen Teil rein, obwohl wir schon mittendrin sind. Aber ich fange eigentlich immer gerne mit der Frage an, was du heute so gemacht hast. Jetzt ist es natürlich noch früh am Tage, also auch sonst gerne, was du gestern gemacht hast. Also wie sieht so ein typischer Tag aus eigentlich?
Mhm. Also gestern ist, glaube ich, ein relativ typischer Tag. Da habe ich unter anderem eine Konferenz vorbereitet. Also das mache ich nicht tagtäglich, aber ich organisiere sonst auch so Online-Vorträge und so. Und jetzt im Speziellen planen wir bei Kynologisch nächstes Jahr eine Konferenz, eine wissenschaftliche Konferenz zu Hunden. Da habe ich gestern Referentinnen-Bios geschrieben, CVs geschrieben für die Homepage. Und dann mich durch das Titelchaos versucht durchzudringen, wer welchen Titel wie ausgeschrieben hat.
Mhm.
Das ist so der Teil der Orga-Arbeit, die ich so mache. Ansonsten versuche ich jeden Tag ein bisschen am weiteren Buch zu schreiben, um da voranzukommen. Ich lese jeden Tag irgendwelche Studien und versuche, die abzuschätzen, ob die jetzt fürs Buch relevant sind, ob die für Instagram relevant sind, ob die für irgendeinen meiner Vorträge relevant sind und die dann möglichst irgendwo abzulegen, wo ich dann auch später, wenn ich an dem Thema konkret wieder arbeite, auch noch dran zu denken. Weil manchmal bin ich überrascht, wenn ich meinen Rechner so aufmache, wie viele Studien da sind, wo ich denke, ach krass, okay, stimmt, die hast du irgendwann mal gelesen, schon wieder komplett von der Festplatte gelöscht. Also hauptsächlich am Rechner. Mhm. Ab und zu mal ein Hundetraining, aber meistens am Rechner.
Und Kynologisch ist was genau?
Kynologisch ist ein Ausbildungsinstitut für Hundetrainerinnen. Also wir bilden Hundetrainerinnen aus und bieten Fortbildung für interessierte Hundemenschen an. So.
Sehr schön, sehr schön. Ja, du hast jetzt schon über, du hast gerade schon gesagt, du bist jetzt an einem neuen Buch. Es gibt bereits ein Buch von dir und das heißt Die Persönlichkeit des Hundes. Gibt es denn so für jede Hunderasse so spezifische Persönlichkeiten? Also man sagt ja irgendwie Golden Retriever, das ist ein super Familienhund, weil der so ruhig ist und loyal ist und vielleicht so Terrier, so mein ich zumindest, dass sie so klein sind und so ein bisschen aggressiv vielleicht und immer so bellen. Gibt es da diese Unterscheidungen oder ist es so wirklich nicht rassenabhängig, sondern hundabhängig?
Also es gibt natürlich innerhalb von Rassen Tendenzen. Aber es gibt sehr, sehr große individuelle Unterschiede auch innerhalb einer Rasse. Also zum einen tatsächlich das Individuum betreffend, dann aber auch noch mal innerhalb von Rassen gibt es oft noch mal bestimmte Zuchtlinien. Also gerade beim Labrador-Retriever zum Beispiel gibt es die Zuchtlinie, die dafür da ist, dass die möglichst brav sind, möglichst unaufgeregt und so weiter. Also diese Showlinien, die dann in allererster Linie aufs vermeintlich schöne Äußere gezüchtet werden. Und dann gibt es die Feldlinien, die tatsächlich für die aktive Jagd gezüchtet werden. Und die sind halt charakterlich komplett unterschiedlich, ne? Also deshalb ist es, wenn man Labrador vor sich hat, also kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und natürlich gibt es auch innerhalb dieser Linien immer noch mal individuelle Unterschiede.
Aber es hat schon so mit der Züchtung auch zu tun. Also man kann so eine Persönlichkeit anzüchten.
Teile, also in gewissen Teilen natürlich. Also wenn ich jetzt die Terrier, die du gerade angesprochen hast, die im Regelfall dafür da sind, irgendwie selbst sehr, sehr selbstständig zu jagen, sehr damit sich auch stark durchzusetzen, das wird im Schnitt, wenn ich einen durchschnittlichen Jack Russell Terrier zu Hause habe, dann wird der im Durchschnitt vermutlich eigensinniger sein als der durchschnittliche Golden Retriever. Aber es gibt halt bei beiden Rassen trotzdem auch alles.
Ja, ja, okay. Interessant, also dass es so auch so spezifische Unterschiede gibt. Also auch für jedes Individuum, das finde ich irgendwie nett.
Aber es ist dann schon was dran auch, dass man so sagt, zum Beispiel Dackel sind häufig so ein bisschen stur, bisschen dickköpfig, eigenwillig.
Genau, das geht ja ein bisschen in dieselbe Richtung wie Terrier. Die sind halt einfach dazu gezüchtet, dass die in einem Dachsbau sich einem ziemlich gefährlichen Tier entgegenstellen. Und da sage ich ja jetzt hier mal raus mit dir. Und dazu brauchst du eine gewisse Eigensinnigkeit. Weil wenn der da reinrennt und dann sagt, oh, Entschuldigung, ich gehe mal wieder, wäre schwierig. Wobei man auch dazu sagen muss, es gibt ja mittlerweile auch viele Dackelzuchtlinien, die halt nicht mehr aus Jagdgebrauchslinien kommen. Und da ist das da sicherlich auch nicht mehr ganz so krass wie bei den Zuchtlinien, die eben nach wie vor noch zur Jagd eingesetzt werden.
Voll, es entwickelt sich ja immer mehr zu so einem Schoßhund eigentlich hin, ne?
Ja.
Also zumindest behandeln viele das so.
Ja.
Jetzt bei den 5 schnellen Mythen haben wir gefragt, ob Hunde Menschen nur mögen, weil sie von ihnen gefüttert werden. Das war jetzt eine der wenigen, wo du eine klare Antwort gegeben hast. Ja, nein. Also du hast nein gesagt. Aber trotzdem würde ich gerne noch mal auf die Frage so ein bisschen zurückkommen, weil ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass man so eine eher so eine Abhängigkeitsverhältnis hat zwischen Hund und Mensch. Also ich bin jetzt auch kein Hundemensch, wie wir ja schon etabliert haben, hasse ich ja Hunde. also dass es eher so eine Abhängigkeit ist zwischen Hund und Mensch und dass man oft diese Abhängigkeit eben verwechselt mit einer Zuneigung vom Tier zum Menschen. Würdest du sagen, das ist nicht so? Also gibt es eine echte Bindung zwischen Hund und Mensch, die auch auf Augenhöhe sein kann?
Also das Wort Augenhöhe finde ich hier schwierig, weil auch in der Mutter-Kind-Bindung, also mit meinem 2-jährigen Kind, bin ich nicht auf Augenhöhe. Das wäre krass. Also ich bin verantwortlich dafür, dass es meinem kleinen Kind gut geht und dass ich die Regeln im Alltag setze, wie das hier so läuft, damit wir alle stressfrei durchkommen. Und so ist es mit dem Hund im Prinzip auch. Also nicht, dass man Hund und Kind gleichsetzen kann, aber tatsächlich gibt es auch auf Forschungsebene, also da ist die Forschungsmeinung ganz klar, dass sich eine Bezugsperson-Hund-Beziehung, dass es da ganz klare Parallelen gibt zu einer Eltern-Kind-Beziehung. Also sowohl auf neuronaler Ebene als auch, also es gibt viele Studien, die diese Ainsworth-Strange-Situation-Tests, also diese Bindungstests, die auch mit Kindern gemacht werden, die Studien, die das mit Hunden machen, zeigen da sehr ähnliche Verhaltensmuster, zum Beispiel, also so. Als einen.
Gut, dann wurde ich gefact-checkt hier. Jetzt haben wir es ein für alle Mal.
Und tatsächlich auch schön, auf neuronaler schön, Ebene. Also es gibt auch, wenn die zum Beispiel die lobende Stimme einer Bezugsperson hören, dann werden da ähnliche Hirnbereiche aktiviert, wie das bei einem Kind der Fall ist, wenn die lobende Stimme der Bezugsperson hören, aber nicht, wenn sie eine lobende Stimme von einer anderen Person, von einer fremden Person hören, zum Beispiel.
Ah, okay.
Und das wiederum ist auch korreliert auch mit dem Attachment-Score, also wie in dem Bindungstest abgeschlossen wird. Also je höher die Bindung, umso mehr Aktivität ist dann in diesem, ich glaube, es war der Nucleus Accumbens, ich bin mir gerade nicht sicher.
Es ist immer der Nucleus Accumbens, im Zweifel.
Vermutlich.
Okay, dann, wenn wir hier jetzt über meine Hundemeinung gesprochen haben, jetzt über Jans Hundemeinung. Jan möchte sich ja unbedingt einen Dackel zulegen. Und die Frage ist jetzt, ob das überhaupt okay ist, sich Rassehunde zu kaufen. Also mit dem Mops ist es ja, das war ja der Hund der 2010er. Jetzt ist es anscheinend der Dackel, der Trendhund. Das habe ich nicht mitbekommen, ist an mir vorbeigegangen, dieser Trend. Obwohl in meiner Familie auch 2 Dackel jetzt dabei sind. Ja, also bei Mops hat man das ja gehört, immer mal wieder, dass die halt so gezüchtet sind, die können gar nicht richtig atmen, die können nicht richtig gehen, denen geht's total miserabel. Dackel haben so kurze Beine, die können gar nicht irgendwie, ihr Rücken ist geschädigt, weil die können nicht Treppen hochlaufen und so. Ist es überhaupt irgendwie, ja, okay, Rassehunde zu kaufen oder tut man den Hunden damit eigentlich keinen Gefallen?
Also die eine Frage wäre ja, ist es okay, quasi einen Rassehund zu kaufen, von dem ich weiß, dass schwerwiegende Krankheiten da potenziell dahinter stecken? Ist vielleicht noch mal ein bisschen eine andere Frage, als ist es okay, Rassehunde per se zu kaufen? Ein bisschen geht das miteinander einher, weil es schon so ist, dass praktisch bei jeder Rasse irgendwelche Krankheitsdispositionen vorhanden sind. Die Frage ist halt, wie schwerwiegend die sind. Aber alleine aufgrund der genetischen Verarmung, die halt mit so einer Rassezucht mitkommt sozusagen, haben praktisch alle Rassen verschiedene genetische Prädispositionen für Erkrankungen oder eben wegen äußerlicher Merkmale, wie es halt bei Mops und französische Bulldogge und Dackel zum Beispiel ist.
Was meinst du genau mit genetischer Verarmung? Also für Leute, die sich nicht so damit auskennen, mit so dem Zuchtbetrieb, so wie ich, ist es, glaube ich, ein bisschen noch schwierig, sich so vorzustellen, wie das überhaupt, was da für eine Industrie hintersteckt und wie die abläuft so ein bisschen.
Also ich würde jetzt, das als Industrie zu bezeichnen, ist, glaube ich, auch schon ein bisschen zu harsch. Würde ich jetzt, da tut man vermutlich einigen ZüchterInnen dann doch auch Unrecht. Deshalb, also es ist einfach so, es gibt Rassen oder die meisten Rassen werden aus ganz, ganz wenigen Gründertieren errichtet. Es gibt einzelne Rassen, da besteht die Gründungspopulation aus zwei Tieren. Und die werden dann immer wieder weiter verpaart, dann Enkel mit Großvater und so weiter. Das ist natürlich heute in dem Sinne nicht mehr so. Aber die genetische Vielfalt ist halt, oder der Genpool ist nur das, was diese zwei Tiere im Extremfall damit reingebracht haben. Der erweitert sich ja nicht. Also da kommt, wenn es nur, der verteilt sich ein bisschen anders, aber es kommen keine neuen Gene dazu. Und das ist der Extremfall, das ist jetzt nicht bei allen Rassen so, aber wenn man sich jetzt, bleiben wir noch mal beim Labrador, der Schullinie und der Arbeitslinie, wenn man sich das anguckt. Wir haben Labradore, die Population Labradore wird dann schon noch mal aufgeteilt. Die eine Hälfte geht dahin, die andere Hälfte geht zur Arbeit sozusagen. Da habe ich schon mal wieder den Genpool halbiert, also jetzt mal doof gesagt. Und innerhalb dessen werden ja auch nur ganz wenige Tiere tatsächlich zur Zucht verwendet. Und das heißt, das genetische Material, was da vorhanden ist, lässt sich auf ganz wenige Tiere runterbrechen. Und wenn auch nur eins dieser Tiere irgendeinen Gendefekt mal hatte, dann verteilt sich das halt ganz schnell in der gesamten Population. Das sind dann Krankheiten, die vielleicht auch gar nicht am Anfang auffallen, so schnell. Aber wie zum Beispiel beim Dobermann, der hat so eine DCM, ich glaube ausgesprochen heißt es, dilative Kardiomyopathie oder so. Da wird das Herz, glaube ich, zu groß und dann der Herzmuskel zu schwach. Und das betrifft über 80% der Dobermänner mittlerweile. Weil das kommt dann erst im Alter, aber die werden, bevor das kommt, schon quasi wird schon mit denen gezüchtet. Und dann hast du halt das Problem in der gesamten Rasse.
Okay,
und das geht halt, also das sind Extrembeispiele, aber so im Kleinen sozusagen hat man das in den meisten Rassen irgendein Problem.
Ein Stammbaum ist eher so ein Kreis in dem Fall.
Ja.
Hast du nicht auch mal einen Post dazu, wie verwandt die sind? Wie sehr verwandt Hunderassen sind?
Ja, genau. Also wenn man das jetzt auf so einem Inzuchtkoeffizienten runterbricht, dann entspricht der bei den meisten Rassen im Durchschnitt so einer Eltern-Kind-Verpaarung.
Das ist schon krass.
Alter.
Das ist schon krass.
Boah, nee, das finde ich ein bisschen
komisch. Also das heißt nicht, das muss man nochmal unterscheiden, das heißt nicht, dass dann immer Eltern und Kinder verpaart wurden. Das heißt aber, dass die Gene quasi so häufig doppeln, als wäre es eine Eltern-Kind-Verpaarung. Also das heißt nicht automatisch, dass da tatsächlich Inzest stattfand. Aber weil halt so wenig Gene da sind, sind die dann so doppelt bei allen sozusagen.
Ah, verstehe. Okay. Interessant.
Das heißt, es ist eher ein Nein zum Dackel, ne?
Ja, beim Dackel ist ja tatsächlich leider, ich liebe Dackel. Ich finde die unglaublich niedlich und eigentlich hätte ich auch gern einen, gerade so ein Zwergtiger-Dackel, wo man dann auch noch das Merle als Problem hat, die Farbe, die potenziell auch mit Krankheiten assoziiert ist. Das wäre aber so, wenn ich das alles ausblenden könnte, wäre das so mein ein Hund, den ich gerne mal hätte in meinem Leben. Aber ethisch finde ich es schwierig. Also
bei meinem Schwager sind auch überall so, so kleine Rampen, weil die kommen halt nirgendwo hoch. Also der hat zwei Dackel und die können halt nirgendwo hin im Haus. Also selbst so kleinste Stufen, da brauchen die immer so Rampen. Also das ist doch schon irgendwie komisch, oder?
Ja. Die sind
so
halt
auf die Couch hoch,
super anfällig für so Bandscheibenvorfall und ähnliche Krankheiten wegen des langen Rückens.
So wie bei mir. Festgestellt, ich bin Sitzriese.
Ja.
Genau. Jan, also du musst dir jetzt wohl einen anderen Hund kaufen als einen Dackel.
Oder einen aus dem Tierschutz, aber dann, der sowieso schon da ist.
Aber wann gibt es mal so einen Tigerdackel aus dem Tierschutz? Wer gibt den denn ab?
Es gab tatsächlich,
eine hohe Couch hat.
Da war ich schon voll besetzt mit drei Hunden, aber vor ein paar Jahren gab es hier im Tierheim Leipzig mal drei Tigerdackel, die zusammen abgegeben wurden. Oh. Und da war ich auch so, nein, Marie, einen vierten Hund kriegst du nicht. Nein, Marie, einen vierten Hund nimmst du nicht.
Na gut. Jetzt wollte ich eigentlich so ein bisschen überleiten. Also, kein Dackel. Aber vielleicht ein anderer Hund für Jan irgendwann mal. Und da muss Jan jetzt natürlich wissen, was ist denn der größte Fehler, den man typischerweise macht bei der Hundeerziehung?
Keine klaren Vorgaben geben. Und damit meine ich nicht unbedingt streng sein. Also man muss nicht laut werden oder irgendwas. Aber von Anfang an die Regeln klar machen. Irgendwie sowas. Mir selber vor allen Dingen schon mal vorher überlegen, möchte ich, dass mein Hund aufs Sofa kommt oder nicht? Möchte ich, dass der ins Bett darf oder nicht? Dass ich von Anfang an das klar sage, nee, Schnucki, hier darfst du nicht rein, wenn ich es nicht möchte. Damit da einfach gar nicht groß erst zu Verwirrungen kommt, weil es ist immer schwieriger, im Nachhinein noch irgendwas wieder abzutrainieren, umzuerziehen, wie auch immer, als gleich, wenn der neue Hund ins Haus kommt und sagt, pass auf, keine Ahnung, ins Bett darfst du nicht. Oder was auch immer man für Regeln zu Hause hat.
Und dann nicht schwach werden, sondern konsequent bleiben.
Ja. Genau, oder man überlegt sich dann, ach, so wichtig ist mir das doch nicht, dann darf er halt mit ins Bett, aber dann muss man halt dann damit leben sozusagen.
Also Leute, überlegt euch vorher, was ihr wollt und was ihr nicht wollt, sonst ist der Klassiker, der Hund ist dann doch im Bett. Vielleicht ist es ja auch okay, manche mögen das, ich finde das im Bett.
Also ich persönlich mag es auch nicht, aber ich verstehe auch, dass andere Menschen das gerne machen.
Ja, eben.
Also meine Katze durfte ins Bett, ich sag's nur.
Ja, weil Katzen sind auch nochmal irgendwie, war die draußen?
Ja, die war draußen. Die ist jeden Morgen von draußen reingekommen und ist auf mein Bett gesprungen, hat mich geweckt.
Nee. Vielleicht braucht die so eine kleine Wanne, so eine kleine Wasserwanne, wo die Pfötchen einmal so, wie so eine Waschstraße, einmal so sauber macht. Okay, wir sind am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank, Marie, dass du dir die Zeit genommen hast. Schaut euch unbedingt mal Maries Buch an, Die Persönlichkeit des Hundes, und natürlich auch das, was sie gerade noch schreibt, was dann auch irgendwann rauskommt. Und folgt ihr gerne auf den sozialen Medien und schaut euch auch mal ihren Blog Hundeprofil. Oh, ich habe falsch gelesen, tut mir leid. Also schaut euch unbedingt auch ihren Blog Hundeprofil an. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne unseren Podcast Was los Wissenschaft, um keine Folge mehr zu verpassen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schaut auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, auf dem von Lisa und auch auf meinem. Und ganz zum Schluss, wie immer, wenn ihr Themenwünsche habt oder Feedback dalassen wollt, dann schickt uns gerne eine Mail an kontakt@waslos-wissenschaft.de. Tschüss!
Ciao, Marie!
Ciao!